Wir lesen Gottes Wort aus Epheser Kapitel 4. Zunächst die Verse 20 bis 24. Aber so lerntet ihr Christus nicht. Wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, wie ja Wahrheit in Jesus ist, abzulegen in Betreff des früheren Betragens den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen, was bestimmt ist durch die trügenden Lüste. Wir haben auch hier einen längeren Satz. Stets aber erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Nun, wenn die Sätze im Wort Gottes manchmal länger sind als bei uns, dann können sie schon aufgeteilt werden in sehr kurze Aussagen, und wir können sie verstehen. Manchmal gibt es schon einiges, das uns verborgen bleibt, und dann müssen wir warten, aber auch das tut uns gut. Wir müssen Geduld lernen. Wir müssen lernen, dass wir nicht alles sofort verstehen können. Und Jesus nimmt sich reichlich Zeit mit uns. Er hat sich reichlich Zeit genommen für die Jünger, hat Geduld mit ihnen gehabt, er wusste, wie viel sie vertragen konnten. Aber dann haben sie später mehr verstanden. Und so darf es ein Wachstum sein in der Erkenntnis und dann auch in der Gnade Jesu Christi. In diesen Versen haben wir unseren Herrn Jesus als Leitbild vorgestellt. Das Wort Gottes zeigt uns unseren Herrn immer wieder. Manchmal haben wir ein mehr vollständiges Bild, manchmal nur einige Züge. Und dann haben wir zusammen, wie die kleinen Teilchen in einem Puzzlespiel, und dann müssen wir sie sammeln und schließlich entsteht da ein Bild. Hier in diesem Text sagt der Apostel, dass Jesus Christus unser Leitbild ist für unser Leben in dieser Welt. Wir sind hier im zweiten Teil des Epheserbriefes. Im ersten Teil zeigt er uns unsere himmlischen Vorrechte, was wir alles im Heil durch Jesus Christus bekommen haben. Paulus zeigt uns, dass wir für Gott sehr wichtig sind, so wichtig, dass er schon vor Grundlegung der Welt immer wieder an uns denken musste. Und warum sind wir ihm so wichtig? Weil er aus uns etwas Wichtiges gemacht hat. Er hat Freude an seinem Werk, wenn er uns sieht. Schon bevor wir da sind, weiß er, wie wir aussehen werden, weil er weiß, was er aus uns macht. Gott hat Freude an sich selbst und an seinem Werk. Das ist unser Gott. Er steht in der Mitte. Das weiß er. Und er plant es auch so, dass er in der Mitte bleibt. Und das sollten wir anerkennen. Wir, wegen unserer Sünde, erheben uns naturgemäß über unseren Gott und wir wollen in der Mitte stehen. Und wenn uns gesagt wird, dass wir nicht die Aufmerksamkeit allzu stark auf uns lenken dürfen, dann neigen wir dazu, Schwierigkeit zu haben, wenn Gott sich in den Mittelpunkt stellt. Aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass es ein Wesen gibt, das ein vollkommenes Recht hat, im Mittelpunkt zu stehen und immer wieder auch alles ringsum darauf aufmerksam zu macht, wohin es schauen soll. Die Engel schauen zu ihm hin, und wir sollen zu ihm hinschauen. Er steht im Mittelpunkt. Und wenn wir für ihn wichtig sind, dann weil er aus uns etwas gemacht hat und er freut sich an seinem Werk in uns. Darüber schreibt er in Kapitel 1. Er schreibt da ausführlich, verhältnismäßig ausführlich, was er an uns getan hat. Und das tut der Apostel Paulus, damit wir auch Freude daran haben, an dem, was Gott für uns getan hat. Und das soll dazu führen, dass wir ihn loben und preisen für seine Gnade. Dreimal unterstreicht er das. Zum Lobe seiner Herrlichkeit, zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Und dann betet er für die Leser, dass sie noch weiter schreiten in der Erkenntnis dieses Heils und dieses Gottes. Und er wünscht ihnen, dass sie erkennen möchten, wie wichtig sie dem Herrn sind. Dass sie wissen, welches Erbe Gott an ihnen hat. Wir haben ja bei Gott ein Erbe und er hat bei uns ein Los, ein Erbe. Das soll uns wichtig sein, dass wir für Gott wichtig sind, so sagt er in Kapitel 1. Und wieder soll dieses dazu dienen, dass Jesus Christus verherrlicht wird, er, der alles in allen füllt. Und dann geht er weiter zurück in unsere Geschichte und zeigt uns, wo wir herkamen, damit wir es besser zu schätzen wissen, wohin wir gekommen sind und wohin es geht. Das geschieht in Kapitel 2. In Kapitel 3 wird wieder gebetet. Die ersten drei Kapitel sind gekennzeichnet von der Gegenwart Gottes und vom Gebet zu diesem Gott. Und dann kommt Kapitel 4. Nachdem wir uns aufgehalten haben im Hause des Herrn, in himmlischen Bereichen, geht es hinaus ans Werk. Und die Kapitel 4 bis 6 zeigen uns unsere Verantwortung hier in dieser Welt. Zunächst liegt unsere Verantwortung in der Gemeinde Jesu. Und deshalb die Verse Kapitel 4, 1 bis 16, wo der Apostel zunächst einmal unser Leben unter uns betrachtet. Wie sieht es da aus? Wie sieht es aus mit unseren Beziehungen? Und wissen wir auch, dass wir nur aus dem von Gott geschenkten Leben? Das ist Vers 7. 7 bis 16 zeigt er, dass wir für unser Leben in der Gemeinde reichlich begabt sind, in jeder Hinsicht. Und jeder darf ans Werk gehen, weil er etwas hat, womit er dienen kann. Wir dürfen also mit Freuden an die Arbeit gehen und einander dienen. Aber wir dürfen nicht unter uns bleiben. Vers 17 spricht dann von einem Leben in einer gemischten Gesellschaft, wo wir nicht mehr unsere Lieben in Christus treffen oder es mit ihnen nur zu tun haben, sondern auch Schulter an Schulter unsere Existenz erwerben müssen in einer Welt, wo auch sündige Menschen sind. Und die sollen in uns ein Licht von Jesus Christus sehen. So sagt er in Kapitel 5. Aber für dieses Leben in dieser Welt gibt er uns reichlich Richtlinien. Er sagt uns, wie wir nicht zu leben haben. Und er sagt uns, wie wir zu leben haben. Und da stellt er uns eben den Herrn Jesus vor Augen. Und davon haben wir eben gelesen. Die Verse 20 bis 24 sind sehr zentral, was unser Leben dieser Welt betrifft. Einmal ist der Epheserbrief ein Teil der grundsätzlichen Lehre des Apostels Paulus. Er hat ja eine Anzahl von Briefen geschrieben, aber die meisten davon richteten sich oder besprachen verschiedene Einzelprobleme. Aber in den Büchern Römer und Epheser gibt er uns eine große Schau über das Heil Gottes und über das Heilsvolk, das heißt das Volk dieses Heils, das Gott für uns erworben hat. Da bietet er uns in feiner, zusammenhängender Form, was Gott uns zu sagen hat. Und von dort aus oder an diese zwei Bücher dürfen wir dann die anderen praktischen Bücher oder Briefe des Apostels Paulus anhängen. Das heißt also, dass der Epheserbrief zentrale Lehre der Heiligen Schrift ist. In diesem Buch haben wir systematische, geordnete Lehre über das Heil und über das Heilsvolk, wie es aussehen soll, wenn wir in dieser Welt leben. Und hier haben wir für unser Leben diese kurzen Verse, die aber sehr zentral sind und immer überall mitgenommen werden sollen. Dies ist die Mitte. Ob wir die Timotheusbriefe lesen, ob wir die Korintherbriefe lesen, die haben diesen Text zum Mittelpunkt. So lerntet ihr Christus nicht, aber ihr lerntet Christus, heißt es, wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet. Es gilt also, nicht nur über Jesus etwas zu lernen, sondern Christus selbst zu lernen, dass er in uns Gestalt gewinnt. Den Korinthern kann er dann schreiben, ganz praktisch, damit das geschieht, dass Christus in unserem Leben zu sehen ist, führt er uns in Schwierigkeiten hinein, damit wir einmal bewegt werden, einiges loszulassen. Es ist ja so, dass wir von Natur aus sehr gern an die Dinge dieser Welt festhalten. Und nun muss der Herr uns einmal etwas aus der Hand nehmen, damit wir etwas anderes in die Hand bekommen. Und dazu dient das Leiden. Wir müssen lernen, im Leiden uns auf den Herrn zu verlassen. Wir müssen im Leiden lernen, loszulassen. Das hört nie auf, weil wir nie aufhören werden, festzuhalten am Falschen. Und so müssen wir lernen, Christus selbst als Person. Und dazu dienen die Wege dieses Lebens. Nicht nur das Wort Gottes selbst, sondern auch die Wege Gottes. Wir haben Christus selbst zu lernen. Einmal hören wir ihn im Wort und dann erleben wir ihn in unseren Lebenswegen. Und wir haben anzuerkennen, dass in Jesus Christus die Wahrheit vorhanden ist. Dass Wahrheit nirgendwo anders zu finden ist, als in Jesus und von Jesus her, wenn er durch seine Boten zu uns redet, im Worte Gottes. Das ist Vers 20 und Vers 21 und dann in den Versen 22, 23 und 24. Zeigt der Apostel uns, was Christus uns lehrt, wie wir nun praktisch in dieser Welt leben können. Dreierlei, und da haben wir, wie ich gestern Abend sagte, drei Zuwörter. Wenn wir sagen, wir lernen zu beten, zu lesen, zu gehen und so weiter, dann sind das Zu-Ausdrücke. Und die haben eine besondere Rolle in unserer Sprache. Jesus lehrt uns, etwas zu tun. Wir haben zu lernen und wir haben zu tun. Und wir lernen zu tun. Was? Abzulegen? Erneuert zu werden? Anzuziehen. Abzulegen, das verstehen wir. Anzuziehen, das verstehen wir auch. Erneuert zu werden, wir verstehen das Wort, aber da können wir uns vielleicht weniger vorstellen, aber wir wollen uns einmal diesen drei Gedanken nachgehen. Vers 22, Jesus lehrt uns abzulegen den alten Menschen. Und schon sind wir bei einem schwierigen Ausdruck. Was ist denn der alte Mensch? Nun, das ist nicht jemand mit einem Bart. Das ist auch nicht jemand, der jetzt gekreuzigt werden muss. Oder der ersäuft werden muss. Oder in den Hintergrund gedrängt werden muss. Sondern der alte Mensch ist im Grunde nicht ein Mensch. Das muss man deutlich machen. Man muss lernen zu wissen, wie die Bibel spricht. Die gebraucht ihre Wörter manchmal etwas anders als wir und wir werden uns daran, wir lernen uns daran zu gewöhnen. Zum Beispiel sagt Jesus, sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Entschuldigung, er sagt keine Sünde, aber er meint Schuld. Das heißt, das Wort Sünde wird hier wie Schuld gebraucht. Oder in 2. Korinther 5, Vers 21 sagt der Apostel, dass Christus für uns zur Sünde wurde. Er nahm unsere Sünde auf sich wie ein Opfer. Und da klingt alttestamentliche Sprache an. Denn dort hieß das Opfer für Sünde, Sünde. Weil es an die Stelle eines Sünders gebracht wurde. Und dann wurde dieses Opfer Sünde genannt. Und es wurde getötet. Und so wird Jesus zum Opfer für uns. Wenn wir diese Ausdrücke kennenlernen, dann wird unser Verständnis bereichert in Bezug auf Gott und seine Dinge. Und so ist es auch hier. Der alte Mensch, wenn wir ihn verstehen lernen, dann wird unser Horizont erweitert über die Wahrheit Gottes. Es gibt vier alte Menschen in der Bibel und es gibt vier neue Menschen in der Bibel. Ein alter oder erster Mensch ist Adam selbst. Und der neue ist Jesus Christus. Inwiefern? Nun, ich gehe weiter und dann wird es bald klar. So wie es einen ersten Menschen gibt, Adam, so gibt es eine erste Menschheit, die von Adam herkommt. Alle Menschen sind in dieser Menschheit zunächst. Aber es gibt eine neue Menschheit. Paulus nennt diese Menschheit einen Menschen.
Frieden.
Das ist die Gemeinde Jesu Christi, der Leib Jesu Christi. Er ist wie ein Mensch und doch eine neue Menschenrasse. Wenn Jesus Christus aus dem Grabe hervorkommt und gen Himmel fährt und den Heiligen Geist schickt, dann werden Menschen wiedergeboren, kommen zu seinem Leibe, seinem geistlichen Leibe, und neue Menschen entstehen. Und wo immer das Evangelium angenommen wird, da ergänzt sich diese Menschheit. Immer wieder wird jemand geboren in diese neue Menschheit hinein, durch die Wiedergeburt. Adam, der erste Mensch, und führt die erste Menschheit ein. Christus, der zweite Mensch, führt die zweite Menschheit in die Existenz, in die Welt Gottes hinein. Und so haben wir schon zwei alte Menschen, Adam und die alte Menschheit, bevor sie wiedergeboren ist, und Christus und eine neue Menschheit oder einen neuen Menschen, wie Paulus das in Epheser 2 sagt. Aber nun gibt es auch eine Lebensweise, die entsprechend ist. Wir könnten noch dazwischen schieben, jeder einzelne Mensch in der alten Menschheit ist ein alter Mensch. So war ich einmal ein anderer, als ich heute bin. Das ist mein alter Mensch. Aber ich bin jetzt ein neuer Mensch. Als Individuum ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch geworden. Es gibt eine ganze Menschheit, die als Mensch betrachtet wird und alter Mensch ist. Und es gibt einen in dieser Menschheit, der alter Mensch ist. Und es gibt eine neue Menschheit in Christus, die Gemeinde Jesu. Und jeder Einzelne ist auch noch ein neuer Mensch in Christus. Und letztlich, es gibt die Lebensweise derer, die noch zur alten Menschheit gehören. Und es gibt eine Lebensweise derer, die zur neuen Menschheit gehören. Und diese Lebensweise ist auch ein Mensch. Das ist für uns etwas fremd, aber wenn wir das näher anschauen, dann wird es sinnvoll. Denn ich bin es, der lebt. Ich darf mich nicht trennen von meiner Lebensweise. Ich bin es, der sündigt. Und so ist es ein Mensch, der da lebt. Meine Lebensweise bin ich. Wir lernen dadurch Verantwortung aufzunehmen für unsere Taten. Und die ganze Zeit, in der ich ohne Jesus lebte, war ich der Alte.
Denn
nun darf ich ein Neuer sein, aber die Lebensweise kann immer noch, auch wenn ich ein neuer Mensch bin, meine jetzige Lebensweise sein, wenn ich nicht vorsichtig bin. Warum? Weil das Heil noch nicht ganz erfasst hat. Das Heil ist noch nicht zu Ende mit seinem Werk. Auch das muss jetzt erklärt werden. Wir werden in drei Stufen gerettet. Wir werden gerettet, wenn Jesus uns ruft und wir folgen diesem Ruf, wir kehren um und wir kommen zu Jesus Christus in Buße und Glauben. Und dann sagen wir sind gerettet worden. Und das stimmt. Wir sind gerettet worden vom Zorn Gottes. Wir sind jetzt in Christus. Wir sind jetzt im Heil. Paulus sagt, wir stehen jetzt in der Gnade. Und wir können sagen, einst war es so, jetzt ist es so. Einmal war ich blind, jetzt kann ich sehen, jetzt sind die Augen aufgetan. Wir können wirklich sagen, ich bin gerettet worden. Aber dann führt die Schrift wieder eine andere Sprache. Und immer wieder im Neuen Testament, in den Briefen, lesen wir davon, dass wir gerettet werden. Paulus kann sagen, wir, die wir gerettet werden, jetzt. Wovon denn? Sind wir dann nicht wirklich wiedergeboren? Sind wir nicht wirklich bekehrt? Einige Theologen lehren uns, und darunter sind bibelgläubige Theologen, die haben eine andere Auffassung von Wiedergeburt. Die sagen, wir müssen ständig wieder, oder es ist eine allmähliche Sache, die Wiedergeburt, bis wir ans Ziel kommen. Da wird das Heiligungsleben eine Wiedergeburt genannt. Das geht zu weit. So ist es nicht. Und dennoch ist es so, dass wir gerettet werden heute. Und dazu dient das Wort Gottes, das wir heute Morgen hören, damit wir loskommen von dem, was uns noch anhaftet, und damit wir neue Schritte tun im Heil, in der Gnade. Petrus sagt, das ist sein letztes Wort an seine Leser, wachst in der Gnade, nehmt zu in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Lasst euch immer wieder vergeben und nehmt seine helfende Hand entgegen. Lasst euch helfen, lasst euch beschenken, gerettet. Denn uns haftet noch die Sünde an. Wir sind immer noch Sünder in dem Sinne, dass die Sünde in uns wohnt. Das wird so bleiben, solange wir in diesem Leibe sind, nicht weil die Sünde zu verwechseln ist mit unserem körperlichen Stoff, sondern es ist einfach so, solange ich in diesem Leibe bin, bin ich, der in diesem Leibe wohnt, ein Sünder. Aber ich darf Sieg bekommen über diese Sünde. Jesus hat mich nicht so frei gekauft von der Sünde, dass ich nicht mehr sündigen muss oder sündige. Nein, die Sünde bleibt. Das hat Gott so verordnet in seinem Heilsprogramm. Ich bleibe jemand, der sündige Tendenzen in sich hat. Ich bin jemand, sagt Jakobus, der von innen her versucht wird, das Falsche, das Verkehrte zu tun. Aber ich darf wachsen in der Heiligung. Und die Züge des Charakters Jesu dürfen Form annehmen in meinem Leben. Ich darf mehr und mehr Sieg bekommen. Ich darf dieses ablegen, das ablegen und Neues dafür anziehen. Das ist Wachstum in der Heiligung. Wir werden gestaltet nach und nach in das Bild Jesu Christi. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, sagen wir, vollendet. Wir werden sein, sagt Johannes, wie er ist. Und dann wird keine Sünde mehr in uns sein und auch wir werden nicht mehr in einer sündigen Welt sein. Sie wird nicht in uns sein, noch werden wir in ihr sein, in einem Raum der Sünde. Wir werden aus dem Raum der Sünde rausgerückt werden, zu ihm hin und werden in einer sündlosen Welt sein.
Frieden.
Das ist die Vollendung des Heils in diesen drei Schritten. Heute kann ich sagen, ich wurde gerettet. Ich werde gerettet von Tag zu Tag und ich werde gerettet werden. Und hier lehrte uns der Herr Jesus durch den Apostel Paulus, abzulegen und anzulegen.
Wir auch.
Und dabei erneuert zu werden.
Vers Johannes.
Abzulegen den alten Menschen, das heißt die Lebensweise, die ich pflegte, bevor ich Kind Gottes wurde.
Sohn gab.
Das sieht man immer wieder, dass da ein großer Unterschied ist. Unsere Kinder, es ist so gekommen, dass jedes Kind, wir haben vier, sich mit 5 Jahren bekehrt. Das war nicht so geplant, das können wir nicht planen. Aber der zweite Sohn,
Geliebten,
der hat uns damals schon Schwierigkeiten bereitet, bevor er zum Herrn Jesus fand. Aber als er zu Jesus fand, dann war eine Veränderung da. Es war viel leichter, mit ihm umzugehen. Der Herr hat etwas getan in seinem Innern. Er war verwandelt. Es ist immer wieder etwas Erstaunliches, etwas Wunderbares, die Gnade Gottes im Leben eines Menschen zu sehen. Diese Verwandlung des inneren Menschen, die Einstellung, der Wille ist anders. Ja.
Sie hatten.
Das ist das, was wir in der Bekehrung erleben. Und dennoch haftet an uns etwas, das nicht so leicht weg will. Wir haben Tendenzen in uns. Jeder von uns hat das. Und das macht es so schwierig, miteinander zu leben.
Noch keine.
Da lernen wir jemanden kennen.
Keine.
Und wir lernen ihn von der besten Seite kennen und denken, wunderbar, jetzt habe ich jemanden, an den ich mich lehnen kann, der Freude macht. Und dann haben wir weniger Schwierigkeiten mit diesem Menschen. Mit dem lässt es sich leben, nicht wahr?
Und
bis eines Tages wir merken, der hat auch seine Fehler. Und das stört uns.
Sie lebten.
Dann sind wir enttäuscht. So leben wir in dieser Welt, auch in der Gemeinde Jesu. Jeder von uns ist ein Sünder. Jeder von uns sündigt mal, offenbart Dinge aus der alten Zeit, aus der alten Lebensweise, weil die Sünde noch in uns ist.
Viele.
Und so müssen wir ablegen. Und wie legt man ab? Das ist wie ein Kleid, aber nicht ganz so einfach abgelegt wie ein älteres Kleid. Wie die Arbeitskleider, die schmutzig geworden sind. Die kann man schnell ausziehen, aber die Sünde abzulegen, das ist nicht so einfach, weil sie an uns klebt oder gleichsam ein Teil von uns ist.
Und
weil sie ein Teil von uns ist, deshalb schmerzt es und blutet es, wenn unser Herr kommt und uns beschneidet und etwas entfernen will. Aber da wollen wir mitmachen. Vergessen wir nicht, wie jemand gesagt hat, der Meister ist nie so nahe, wie wenn er mit dem Beschneidungsmesser kommt, wie wenn er mit dem Messer kommt. Er ist uns ganz nahe und er hält die Rebe in seiner Hand, wenn er sie beschneidet. Wir wollen also Stille halten und uns beschneiden lassen. Wir wollen uns im Wort Gottes zeigen lassen vom Heiligen Geist, wo wir Sünde haben, das zu bereinigen ist, das abzutun ist. Wir wollen uns das zeigen lassen. Oder wenn der Herr einen Bruder, eine Schwester gebraucht, um uns das zu zeigen, dann wollen wir dankbar sein und uns nicht aufhalten an der Art und Weise, wie es geschieht. Wir wollen uns fragen, bin ich denn wirklich schuldig geworden? Und dann will ich mich beugen. Das ist ein Geschenk, wenn der Herr so mit uns verfährt. Denn der Hebräerschreiber sagt, wenn das nicht geschieht, dann könnte das ein Zeichen sein, dass wir keine Kinder Gottes wären. Wir würden eines anderen Sohn sein, ein Bastarde, von einem fremden Vater stammen. Aber wenn wir seine Kinder sind und sein Leben haben und sein Wesen, dann wird er immer wieder züchtigen, beschneiden, in die Reinigung, in die Heiligung führen.
Dem Feind.
Aber es ist nicht nur Reinigung, sondern, wie ich gesagt habe, Heiligung. Das heißt, wir werden ihm zugeordnet und es darf etwas Neues daran, dabei werden. Abzulegen heißt, und zu erkennen, wo wir falsch liegen, wo etwas Verkehrtes ist,
das.
Und zweitens, nachdem wir es erkannt haben, zu bekennen als Schuld, als Sünde. Nicht sagen, ja, du weißt ja, wie ich halt bin. Oder du weißt ja, dass ich in letzter Zeit viel zu tun hatte. Oder dass ich krank war und so weiter. Es gibt keine Entschuldigung für Sünde. Ich weiß, dass wir schneller sündigen, wenn wir schwach sind. Aber es ist keine Entschuldigung, sondern wir werden immer schuldig sein, wenn wir uns zu Schulden haben kommen lassen. Bedenken wir, in 4. Mose 4, denke ich, ist es, sagt Gott, wenn jemand nicht wusste, dass er das Gesetz übertrat und dann erfährt, dass er es doch getan hatte, dann soll er das Opfer bringen. Ob wir es wussten oder nicht, ob wir schwach waren oder nicht, ob wir zu tun hatten oder nicht. Wenn der Heilige Geist zeigt, das war verkehrt, das war lieblos, das war falsch gesagt, das war grob gesagt, oder da waren wir total daneben, dann wollen wir das anerkennen und ihm bekennen. Bekennen heißt, dasselbe zu sagen, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, das war Sünde, dann sage ich, Herr Jesus, das war Sünde. Ich bekenne es dir. Und dann dürfen wir um die Vergebung bitten und er ist treu, uns zu vergeben. Auch gerecht. Denn er hat schon bereits das Opfer gegeben.
Genau.
Das Opfer ist gebracht worden. Alles ist vollbracht und wir dürfen jetzt Vergebung bekommen. Stellen wir uns vor, welches große Vorrecht wir haben. Dass Gott uns vergibt. Er müsste uns ja bis in alle Ewigkeit in die Hölle schicken.
Und das
jede einzelne Sünde hat eine ganze Hölle in Ewigkeit verdient. Sie wird nämlich nicht gemessen an der Größe der Tat, sondern an der Größe dessen, gegen den wir gesündigt haben.
Und
die Bibel nennt das Ehebruch gegen unseren Gott. Und eine Tat ist so schlimm wie 10.000 Taten. Denn es geht um ihn, sagt Jakobus. Eine Sünde ist so schlimm, wie wenn wir das ganze Gesetz gebrochen hätten. Wir wollen also ganz ehrlich sein und das sagen über unsere Sünde, was Gott sagt. Dazu braucht es aber erleuchtete Augen, denn von uns selbst aus wissen wir nicht, was wir gemacht haben. Da müssen wir wieder ihn hören, in ihm gelehrt werden, damit wir nicht nur ihn kennenlernen, sondern auch uns selbst und unser Wesen, das alte Wesen, was Sünde ist und so weiter. Abzulegen heißt, zu erkennen, was verkehrt ist in seinen Augen, es zu bekennen und drittens zu lassen. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der bekommt Barmherzigkeit. Da kann Gott dann etwas Neues bewirken. Es gilt dann ganz entschieden zu sagen, nein. Denn wenn ich meine Sünde bekannt habe, dann habe ich ja gesagt, das war verkehrt und dabei soll es bleiben. Ich muss jetzt ständig von dem sagen, das darf nicht mehr vorkommen. Dazu sage ich nein. Ja, aber da sagt jemand, das hilft mir nicht, ich habe das schon probiert. Das hilft nicht. Was meinen Sie denn, das hilft nicht? So spricht die Schrift nicht. Die Schrift sagt nicht, das hilft oder das hilft nicht. Sie sagt, er hilft. Und er hilft. Er ist nicht ein Das. Er gibt uns nicht Methoden, die wir nun verwenden und dann klappt es eben. Gott ist keine Mechanik.
Was?
Die Sache mit Gott ist keine Technik. Sondern er hilft. Ich komme zu ihm und ich bekenne es ihm. Und wenn ich dann Nein sage aufgrund von Golgatha, dann handelt Gott.
Und das?
Und dann liefert er die Kraft. Und hinter jedem Nein ist die allmächtige Kraft Gottes, das durchzuziehen. Ja, aber es ist so schwer. Natürlich ist es schwer.
Worte.
Aber denken Sie denn, Gott wollte faule Leute in seiner Gemeinde haben? Nein. Es schmerzt, ja.
Müssen wir.
Wenn Sie an den Tabak gebunden sind, dann schmerzt es, loszulassen.
Ja, aber der eine, der hat einfach aufgehört und hat gar nicht gemerkt, dass er aufgehört hatte. Das kann sein, das war Gottes Führung, Gnade in seinem Leben. Aber ihnen ist es nicht so. Sie werden ganz bewusst Schmerzen durchzuleiden haben. Tun sie das.
Lernen.
Ja, es ist so schwer für mich, das andere zu lassen. Einfach Nein sagen und dabei bleiben. Und wenn es mein Leben kostet. Die Sache mit Gott ist eine Existenzfrage. Unser ganzes Leben ist gefragt. Das hat Paulus erkannt. Ich war bereit, alles dran zu geben. Wir sind mit Christus gestorben. Und wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann werden wir ein Kreuz auf uns nehmen müssen. Das heißt, wir rechnen jeden Tag mit dem körperlichen Tod und sind bereit, lieber vom Fenster wegzugehen, aus diesem Leben zu scheiden, als einmal unseren Gott noch einmal zu betrüben. Diesen Willen, diesen Wunsch, unseren Herrn zu verherrlichen, den wollen wir uns schenken lassen und mit allem Ernst sagen, nein. Aber das ist nicht das letzte Wort. Der Apostel Paulus gibt uns noch ein weiteres Wort, das uns helfen kann, bei diesem Begriff abzulegen. Christus lehrt uns abzulegen, wenn wir ihn kennenlernen und mit ihm unser Leben führen in dieser so sündigen Welt. In Römer Kapitel 6 sagt er, gebt eure Leiber Gott, gebt euch selbst Gott hin und eure Glieder einzeln. Zweierlei sollen wir darbringen, uns selbst, so wie wir in der Bekehrung uns selbst Gott gebracht haben. So wollen wir jedes Mal, wenn wir etwas bereinigen, wollen wir uns selbst ganz neu dem Herrn ausliefern. Und wir dürfen das jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, dürfen wir sagen, hier hast du mich, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, ich lebe nicht für mich selbst, ich will ganz für dich da sein. Und wenn wir das so bewusst tun, dann kann der Herr das anfangen mit uns. Wenn wir Sünde bereuen und Nein sagen zur Sünde, dann wollen wir uns selbst ihm zur Verfügung stellen, um etwas Gutes zu tun. Nicht mehr dieses Falsche, sondern etwas anderes an seiner Stelle. Davon sprechen die Verse 25 bis 32 in diesem Kapitel. Was wir hier an Leitbild lernen, dort in die Praxis umgesetzt wird. Die Verse ergänzen die Verse 20 bis 24. Hier haben wir das Modell, hier haben wir die Lehre, wir lernen Christus, wir lernen abzulegen, erneuert zu werden, anzuziehen und dann geht es gleich in die Praxis. Und dort zeigt uns der Apostel Paulus, wie wir Nein sagen können zur Sünde und Ja sagen können zu dem, was Gott an Aufgabe für uns hat. Wenn Sie die Bibel dabei haben, können wir das gleich ein bisschen durchexerzieren. Da heißt es in Vers 25, zunächst ist die Rede von Lüge und Wahrheit. Zwei Seiten. Lasst die Lüge abgelegt sein. Das soll hinter uns sein. Ja, aber es ist noch nicht hinter mir. Ich habe immer noch damit zu kämpfen. Gut, dann tu es jetzt. Dann lege jetzt die Lüge ab und fange jetzt an. Wenn es noch nicht gemacht ist, dann wollen wir es jetzt tun, nachholen. Das dürfen wir, denn es ist ein Wachstumsprozess.
Bringe.
Und dann lasst sie abgelegt bleiben. Und jetzt zweitens, anstelle jetzt die Unwahrheit zu sagen, sagt man jetzt die Wahrheit. Es muss etwas Positives an der Stelle wachsen. Jeder rede Wahrheit mit seinem Nächsten. Und dann ist die Rede von Zorn und Zurückhaltung in Vers 26 und 27. Zürnt und sündigt nicht. Es muss gelernt werden, an der richtigen Stelle zornig zu sein. Wie Gott. Gegen Sünde. Gegen Missstände und so weiter. Das darf uns aufregen. Aber in der richtigen Weise. Zürnt, aber sündigt nicht. Der richtige Zorn. An der richtigen Stelle. In der richtigen Weise. Im rechten Maß. Lasst eure Erzürnung, wenn ihr erzürnt seid, ob für Gutes oder Böses, oder auf gute oder schlechte Weise. Lasst eure Erzürnung nicht bis Sonnenuntergang andauern. Wir verkraften das nicht. Unsere Aufregung muss bemessen bleiben.
Wir müssen ruhig werden. Auch wenn er gerechtfertigt war, muss der Zorn sich legen. Gott, denn wir sind zu schwach, als dass wir auf die Dauer wie Gott zornig sein könnten. Wir können das nicht. Wir kommen dann in unnötige Versuchungen. Und Paulus lehrt uns, gibt uns hier eine Hilfe. Passen wir auf. Überall müssen wir vorsichtig sein. Wir sind nämlich schwache Menschen, auch wenn Gott uns Kraft gibt. Er zeigt uns, was für Gefäße wir sind. Wir dürfen uns selbst nicht überfordern. Gebt doch nicht dem Teufel Raum. Und dann, der Stehlende stehle nicht mehr. Lieber arbeite er. Nicht nur aufhören wegzunehmen von einem anderen, sondern jetzt arbeiten und unser eigenes Brot verdienen, ehrlicherweise, und noch mehr etwas übrig zu haben, damit, wenn ein anderer in die Situation kommt, in der ich war, wo ich dann meinte, stehlen zu müssen, dass ich dann ihm helfen kann und er nicht stehlen muss. Also nein und ja, immer wieder finden wir das in diesem Text. Ablegen, anziehen. Wir sind gelehrt worden, abzulegen in Betreff des früheren Betragens den alten Menschen. So wie es früher war, dürfen wir es nicht tun. Den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen. Alle Menschen, die noch nicht zu Jesus Christus gefunden haben, stecken in einer gewissen Lebensweise. Und diese Lebensweise führt in den Abgrund. Sie führt dazu, dass Menschen zugrunde gehen. Die Lebensweise unserer unbekehrten Mitmenschen ist nicht Leben, sondern Tod. Sie zerstören sich selbst, sie zerstören ihre Kultur, sie zerstören ihre Umwelt und sie zerstören die Welt, in die Gott sie gestellt hat. Sie zerstören andere Menschen. Sünde zerstört. Satan will sein eigenes Reich aufbauen. Die Mittel oder die Bausteine zerfließen ihm unter den Händen. Denn er ist ja kein Schöpfer. Er kann nur mit Gottes Material umgehen. Und wenn er das gebraucht und in falscher Weise, dann lässt es Gott nicht zu. Er lässt es unter seinen Händen zerrinnen. Und dann gibt es nichts. Dann gibt es nichts. Und wer so lebt wie Menschen in dieser Welt, der wird zugrunde gehen. Und Christen, die nicht loslassen von der Sünde, werden zugrunde gehen. Sie zerstören sich. Lüge zerstört das Denken. Böse Lust zerstört unseren Körper, zerstört unsere Energie. Alle Sünde hat zerstörende Wirkung, führt in den Abgrund hinein. Und wir wollen davor bewahrt bleiben. Der dabei ist, zugrunde zu gehen, was bestimmt ist durch die trügenden Lüste. Warum geht er zugrunde? Nun, weil es so ist. Zunächst einmal lädt ja die Versuchung ein und in schillernder Weise wird uns vorgegaukelt, wir hätten jetzt einen Gewinn, wenn wir dieser Einladung einen Wunsch, ein Begehren von uns aus zu erfüllen, auf falsche Weise, wenn wir diesen Wunsch erfüllen würden. Versuchung zur Sünde ist eine Einladung, irgendeinen Wunsch, der an sich gut sein kann, auf falsche Weise zu erfüllen. Und wenn wir darauf eingehen, dann werden wir früher oder später merken, diese Einladung, dieses Angebot, dieses Versprechen, wie damals die Schlange im Paradies, die trügt. Sie lügt. Ihr werdet wie Gott sein. Das Versprechen. Sie schaute an, dass er ein Baum wäre, von dem man Gewinn hätte, gut zu essen und so weiter. Was geschah? Der Ton trat ein. Das Gegenteil. Sie wurden alles andere als Gott ähnlich. In dem Sinne, dass sie wussten, was gut und böse war. In dem Sinne war ein Stück Gottes Ähnlichkeit. Aber unter welchen Umständen? Die Gnade lehrt uns auch, wie Gott zu sein. Aber die Sünde führt in den Abgrund.
sie trübt. Sie verspricht ungeheuer viel. Jede Versuchung ist ein lauter himmlisches Versprechen, aber lügt. Das sollen wir im Voraus wissen, wie sehr wir auch gezogen werden, wie sehr es auch vor uns hierhin gegaukelt wird. Wir müssen wissen, das ist Lüge, das trügt. Und wir bekommen nicht Leben, wir haben keinen Gewinn davon, sondern wir werden sterben. Momentan scheint es ein Erlebnis zu sein. Wir scheinen einen Gewinn davon zu haben, momentan. Aber früher oder später zerrinnt die Sache und ein Abgrund öffnet sich vor uns. Es hätte sich gelohnt, auf zu verzichten zugunsten der Freude, die dann Gott später kommen lässt. Die Freude Gottes lässt manchmal auf sich warten, aber sie ist umso größer und umso herrlicher und umso echter. Aber stets erneuert zu werden am Geiste eures Denksinnes. Ich sollte vielleicht noch etwas anderes sagen zu diesen drei Begriffen, abzulegen, erneuert zu werden und anzuziehen, etwas Grundsätzliches. Was der Apostel hier sagt, kann uns bei uns eine Frage aufkommen lassen, ja, wann soll das dann eigentlich geschehen oder wann geschieht das? Und darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten bei den Auslegern. Und ich denke, wir tun wohl, wenn wir uns das noch einmal etwas näher anschauen, denn es scheint so zu sein, wir hören das Evangelium. Und übrigens, das Evangelium sollte so verkündet werden, dass wenn jemand zu Jesus kommt, er bereits die ersten Schritte im Glauben tun kann. Zum Beispiel wussten zur neutestamentlichen Zeit sehr viele Bekehrte sofort, dass sie sich zu taufen zu lassen hatten. Das war in der evangelistischen Verkündigung schon eingeflossen. Sie wussten auch schon, was sie zu tun hatten, um ein heiliges Leben zu führen. Es war schon vorweg gesagt, wenn du zu Jesus kommst, dann sieht es so und so aus. Auch Jesus konnte so sprechen. Wer zu mir kommt, der nehme sein Kreuz auf sich und dann wird das Leben mit mir so und so aussehen. Und dann die Frage, bist du bereit dazu? Das wartet auf dich. Wenn nicht, dann lass die Sache. Dann lass es bleiben. Es war schon ein etwas im Voraus gesagt. Und das heißt also, wenn jemand zu Christus kam, dann wusste er, was in seiner Wiedergeburt geschah. In der Wiedergeburt, in der Bekehrung wird bereits abgelegt. Es kommt von selbst. Die Bekehrung ist ein Weg, ein Sich-Kehren von Welt, Sünde und Teufel, von diesen Dreien. Ich lasse den Teufel als meinen Herrn, ich verlasse die Welt und ich verlasse die Sünde und ich kehre um zu Jesus Christus. Da wird also schon grundsätzlich abgelegt. Und es wird grundsätzlich angelegt, weil Jesus sein Leben mir schenkt, seine Gerechtigkeit mir schenkt und so weiter. Es wird eine Menge angezogen. Und ich bin erneuert, grundsätzlich neu geworden, wiedergeboren, neu geschaffen, sagt die Bibel. Das ist die grundlegende Heiligung, die grundlegende Erneuerung, das grundlegende Heil. Aber weil wir nicht sündlos werden, haben wir anschließend immer noch zu kämpfen mit der Sünde, mit der Versuchung und so weiter, bis wir uns bewährt haben und eines Tages durch die himmlischen Tore gehen. Und in diesem Prozess, in diesem Leben, gilt es dann weiter abzulegen, das, was uns anhängt, immer wieder erneuert zu werden, Tag für Tag, 2. Korinther 4, und anzuziehen, Ende Römer Kapitel 13. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Es gilt also, das Heiligungsleben prinzipiell genauso zu leben, wie wir uns bekehrten. Und da kommt Kolosser 2 ins Spiel. Kolosser 2, Vers 6. So wie ihr den Herrn Jesus Christus angenommen habt, auf dieselbe Weise wandelt in ihm, lebt in ihm. Nicht, dass wir uns wieder bekehren, sondern die Art und Weise, wie wir zum Glauben kommen, ist dieselbe Art und Weise, wie wir in Christus leben. Sind wir durch Gnade gerettet worden, sagt Paulus, dann wollen wir in Gnade leben. Nicht erst Gnade und dann Werke. Sondern es bleibt Gnade, es bleibt Glauben, es bleibt Gebet, es bleibt die Abhängigkeit von Gott. So wie wir zu Christus kommen, so leben wir mit Christus. Deshalb können diese Ausdrücke für beides gebraucht werden. Ihr lerntet, als ihr Christus hörtet, abzulegen. In der Wiedergeburt, aber doch noch anschließend. Und so können diese drei auf beides bezogen werden. Jetzt kommen wir wieder zu Vers 23. Erneuert zu werden am Geist eures Denkens oder eurer Vernunft. Wir haben hier eine Schwierigkeit in der deutschen Übersetzung. Denn wir haben in der deutschen Sprache kein geeignetes Wort, kein übliches Wort für das, was hier im Grundtext hier steht. Im Englischen haben wir das. Mind auf Englisch ist das, was im Griechischen steht. Aber im Deutschen, wir wissen nicht, soll ich Vernunft sagen? Soll ich Verstand sagen? Soll ich Gemüt sagen? Soll ich das Denken sagen? Soll ich Denkorgan sagen? Das beste Wort scheint mir noch Denksinn zu sein. Es ist nicht üblich, aber es drückt das aus. Luther übersetzt schon manchmal nur Sinn. Damit meint er gerade dieses Denkvermögen, den Sinn. Aber Denksinn ist etwas, vielleicht noch etwas deutlicher. Nun spricht der Apostel von einem Geiste des Denksinnes oder des Denkvermögens. Was ist das? Wir haben einen solchen, sagt er. Und die Ausleger tun sich etwas schwer. Aber man einigt sich schon mehr oder weniger darauf, dass hier nicht vom Heiligen Geist die Rede wäre, sondern von unserem Geiste. Es wäre zu viel, hier an den Heiligen Geist zu denken. Nicht, dass es nicht durch den Heiligen Geist geschieht, aber zunächst einmal ist an unseren Geist gedacht, das heißt an unseren inneren Menschen. Nun ist es so, unser innerer Mensch kann Geist genannt werden, kann auch manchmal Seele genannt werden oder kann auch Herz genannt werden. Der innere Mensch kann das Herz sein. Hier heißt der Geist. Und in diesem Geist, in diesem inneren Menschen und in unserer Person, das bin ich. Ich denke, ich empfinde, ich handle mit meinem Willen. Aber das Denken ist die entscheidende Stelle. Wir Menschen sind so gebaut, dass wir nicht wie Tiere handeln. Die handeln instinktiv. Aber wir müssen zuerst Auskunft haben, überlegen, prüfen, denken also, und dann müssen wir handeln, entscheiden. Wir können, das geht nicht von selbst, wir können nicht aussteigen und uns einfach treiben lassen. Und wenn wir Christen werden, dann wird unser Denken erneuert. Wir bekommen ein neues Denken. Es wird erleuchtet, unsere Augen werden aufgetan. Aber wir sollen immer noch weiter hören, denn die Ohren sind die Tür zum Kopf. Durch die Ohren bekommen wir zu hören, was Gott uns sagen will. Gott geht mit Menschen um mit dem Wort. Das heißt, mit Mittel zum Denken. Und wir sollen hören, überlegen, was Gott sagt. Und dann entsprechend handeln, uns freiwillig aus Liebe ihm geben. Nun muss dieses Denken erneuert werden. Wodurch? Durch Wort. Durch das Mittel zum Denken. Gottes Wort hilft uns dabei. Wir lesen Gottes Wort, wir tränken uns mit Gottes Wort und dann wird unser Denken erneuert und das andere wird auf die Seite getan. Wer viel seine Bibel liest und denkend liest, der lernt zu denken, wie Gott denkt. Und wenn das Pult, das Schaltpult, das Denken erneuert ist durch Gottes Wort, dann kann unser ganzer Geist, unser ganzer innerer Mensch erneuert werden. Und wenn unser ganzer innerer Mensch erneuert wird, aufgefrischt wird, Tag für Tag, dann kann von dort her unser ganzes Leben erneuert werden. Kann immer wieder Neues hervorbringen. Das ist der Werdegang. Ablegen, anziehen. Aber dazwischen dieser Gedanke des Erneuerns. Nun sagt Paulus stets. 2. Korinther 4, Tag für Tag. Der äußere Mensch nimmt zwar ab, aber das muss den Inneren nicht zu stark in Mitleidenschaft bringen. Der darf erneuert zu werden. Der darf zunehmen, während der andere abnimmt. Und dann anlegen den Herrn Jesus Christus. Wir haben nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber darüber darf man nachdenken. Das können Sie vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen, nicht wahr?
Er,
was heißt es, Jesus anzulegen? Sein Wegen, Wesen, die Frucht des Geistes und so weiter. Da lernen wir, glaube ich, den Rest unseres Lebens. Nun sind wir am Tisch des Herrn gesessen. Und wir haben gehört, aus seinem Reichtum, aus seinen Gedanken haben wir entgegengenommen. Nun wollen wir ihm dafür danken. In manchen Familien wird nicht nur vor dem Essen gedankt, sondern auch nach dem Essen. Auch eine gute Sitte.
Nein.
Wir wollen das auf jeden Fall tun. Und vor allem jetzt wollen wir uns erheben und ihm danken und bitten. Für dein großes Heil, für deine große Gnade, die wir auch sehen dürfen in deinem Volk, im Leben anderer. Hab Dank, Herr, für das, was du an so vielen hier getan hast. Du hast hier eine große Schar deiner Begnadeten. Danke, Herr, für dein Wort, das du uns hinterlassen hast, das wir reichlich unter uns haben. Danke, Herr, dass du so klar sprichst und so deutlich uns zeigst, wie es aussieht im Leben mit dir. Danke, Herr, dass du uns mitziehst, uns rufst, durch deinen Heiligen Geist uns begleitest. Danke, Herr, dass du uns trägst, dass du vor uns hergehst, mit uns hergehst und auch hinter uns hergehst und oft aufräumst, was wir verdorben hatten. O Herr, wir preisen deinen Namen, ob deiner großen Gnade. Amen. Wir nehmen Platz.